Wir bleiben im Geschichtlichen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und hören nun einen Gastbeitrag von Wolfgang Vorm zu der noch bis Juli in der Universitätsbibliothek zu sehen seienden Ausstellung Verstrickung der Justiz in das NS-System 1933 bis 1945. Der Politologe Wolfgang Vorm ist der Kurator dieser sehenswerten Ausstellung.
Liebe Zuhörerinnen, seit Mitte Mai wird die Ausstellung Verstrickung der Justiz in das NS-System 1933 bis 1945, Forschungsergebnisse für Hessen, in der Marburger UB gezeigt. Die Geschichte dieser Präsentation ist bereits für sich genommen Geschichte. Seit Anfang der 80er Jahren beschäftigen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den NS-Themen. Eines, das Dokumentationsprojekt an den hessischen Staatsarchiven zu den Quellen zu Widerstand und Verfolgung in Hessen, muss ja besonders herausgehoben werden. Auf seinen Vorarbeiten aufbauend wurde an der Philipps-Universität hier in Marburg ab 1997 intensiv sich mit NS-Strafjustiz befasst. Nicht zu vergessen sind natürlich die vielen einzel-, regional- und auch überregionalen Studien, die in der ganzen Bundesrepublik erschienen sind. Sozusagen als Kondensat vieler Untersuchungen ist diese Ausstellung in Marburg nun zu verstehen, die bereits an zwei Landgerichtsstandorten in Hessen zu sehen war, in Wiesbaden und in Gießen. Bis Anfang 2005 geht diese Ausstellung weiter auf Reisen und wird, so hoffen wir, in Fulda enden. Man kann sich durchaus darüber wundern, weshalb im Titel der Ausstellung das Wort Verstrickung benutzt wird. Denn dieser Terminus kann wohl sehr unterschiedlich gedeutet werden. Im von uns gemeinten Sinne bedeutet verstrickt sein, Verantwortung für Ereignisse, Abläufe oder Strukturen haben. Weigern sich Akteure, historische Verantwortung zu übernehmen, beziehungsweise sollen es gar keine thematisiert werden, gelingt dies am häufigsten über die Konstruktion von alternativen Wahrheiten, Konsensen also, die besser ertragen werden als der historische Fakt. Es soll darauf hingewiesen werden, dass NS-Unrecht sowohl für die Zeit zwischen 33 und 45 festzumachen ist, als auch darin zu verorten sein mag, dass die Verantwortung der Justiz über viele Jahre hinweg einfach negiert worden war. Bundesjustizminister Engelhardt schrieb 1989 selbstkritisch: Die Flucht vor der Vergangenheit ist für mich die Fehlleistung der bundesdeutschen Justiz. Ein sehr wohl wahrer Satz. Aus unserer heutiger Sicht verstrickten sich NS-Juristen nach dem Ende des NS-Regimes in Widersprüche. Allerdings solche, die durch eine gewollte, vorsätzliche Amnesie verschwiegen wurden. Eine ganze Reihe von NS-Juristen wurde in die bundesdeutsche Justiz eingegliedert. Allein in Hessen gab es während der NS-Zeit 700 Richter und Staatsanwälte, wohl sogar noch einige mehr. Rund 120 von ihnen waren in politischen Prozessen vor den Oberlandesgerichten und Sondergerichten involviert. Wir wissen, dass eine ganze Anzahl auch nach 1945 in das entstehende Hessen und in das beginnende bundesrepublikanische Rechtssystem eingepflegt worden waren. Für uns ist es legitim, von Einzelpersonen, man kann es in der Ausstellung sehen, auf das Ganze sich zu beziehen und benennen die Verdrängung der NS-Justizgeschichte über mehrere Jahrzehnte nicht nur als eine Verstrickung auf individuellen, sondern vor allem auf staatlicher Ebene. Es geht um einen im engeren Sinne Aufbrechen von Mythen, dem Richtigstellen von über Jahrzehnten gepflegten Geschichtsbildern, einer anderen Kontextualisierung des Gewesenen. Wir kennen die Auseinandersetzungen um die sogenannte saubere Wehrmacht. Die Ausstellung Verbrechen der Wehrmacht, Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941-44 brach diesen Mythos. Sie durchschnitt den Mantel des Rechtspositivismus, das, was Recht war, nicht zu Unrecht werden konnte. Recht im Unrecht, wie es der Frankfurter Rechtshistoriker Michael Stolleis formulierte, erklärt sich immer bezogen auf Rechtsstaatlichkeit. Auch wenn Rechtsstrukturen eingeführt sind, bedeutet das noch nicht, dass sie auch rechtens im Sinne von Rechtsstaatlichkeit und vor allem Menschenwürde sind. Ganz im Gegenteil. Recht ist kein wertfreies Etwas. Wenn es zur Durchsetzung von politischen Interessen, zum Beispiel zum Ausschluss aller Andersdenkenden, zur ausschließlichen Durchsetzung eines Weltbildes statuiert und angewendet wird, verliert es an Legitimität. Es ist kein Geheimnis heute, dass kein Richter, kein Staatsanwalt, in Deutschland wegen seiner Tätigkeit während der NS-Zeit rechtskräftig verurteilt wurde. Wie man in der Ausstellung sehen kann, gibt es das auch an hessischen Beispielen. Es wurden die Hürden für Rechtsbeugung zum Beispiel so hoch gehängt, dass strafrechtliche Konsequenzen praktisch unmöglich wurden. Diese herrschende Meinung überwog in der Jurisprudenz von Ende des Krieges über die ersten Jahre der Bundesrepublik bis 1991. Die Wende brachte ein Urteil des Bundessozialgerichts vom September 91. Die Geschichte. Die Witwe eines im März 1945 in der Festung Breslau hingerichteten Soldaten wurde eine Rente zugesprochen, ein Novum. Das Gericht stützte sich auf einen bestimmten Artikel des Bundesversorgungsgesetzes, wonach eine Versorgung zugesichert wird, wenn die Maßnahme den Umständen nach als ein offensichtliches Unrecht anzusehen ist. Den Schluss zog das Gericht in diesem Fall mit Bestimmtheit. Sie sagte, den Umständen entsprechend ist der von der Sowjetarmee eingeschlossene Festung im März 1945 anschließend der Androhung der Todesstrafe im Standesgerichtsverfahren ganz eindeutig ein solches offensichtliches Unrecht. Sie kamen im Urteil zu einem Schluss, die Todesurteile der Militärstrafjustiz während des Zweiten Weltkrieges schließen die Hinterbliebenen der von ihnen betroffenen Soldaten in der Regel nicht von allen Leistungen des Bundesversorgungsgesetzes aus, weil angesichts der Gesamtumstände die Rechtswidrigkeit der Urteile zu vermuten ist. Eins war erstmal sehr moderner Ansatz und er war neu. Damit war allerdings, man kann das bildlich verstehen, eine Bresche in die Wand des kollektiven Verdrängens geschlagen. Der eröffnete Weg wurde später vom Bundesgerichtshof noch erweitert. Zwar bezogen auf ein Urteil gegen DDR-Juristen, konstatierte das Gericht, der Senat verkennt nicht, dass die Maßstäbe, die sie in der Bundesrepublik Deutschland bei der Beurteilung von NS-Unrecht angewandt worden sind, weit weniger streng waren als die Urteile gegen DDR-Unrecht. Die Erkenntnis, dass eine Todesstrafe nur dann nicht rechtsbeugerisch zu verstehen ist, wenn sie der Bestrafung schwersten Unrechts dienen sollte, hätte in einer Vielzahl von Fällen zur Verurteilung von Richtern und Staatsanwälten des nationalsozialistischen Gewaltregimes führen müssen. Wie man sieht, strich der Bundesgerichtshof nicht im Konjunktiv, sondern im Imperativ. Es hätten Verurteilungen während in der NS-Zeit verhängten Todesstrafen geben müssen. Dieser Grundsatz muss dann auch für die in der Ausstellung dokumentierten Verfahren gegen Fritz Hassenkamp und Eduard Kessler gelten, die 1948 freigesprochen worden waren, beziehungsweise höchstrichterlich dann Anfang der 50er Jahre. Es dauerte allerdings noch bis 2009, fast 60 Jahre nach dem Freispruch von Hassenkamp und Kessler für einen Justizmord an Werner Hollander im Jahr 1944, bis zumindest die Unrechtsurteile der NS-Justiz von denen des Volksgerichtshofs bis zu Verfahren der Militärgerichte wegen Desertion aufgehoben wurden. Eine Forderung übrigens, die in Marburg eine lange Tradition hat. Bereits 1988 wurde ein Denkmal für Deserteure von der hiesigen Geschichtswerkstatt aufgestellt, das nach einigen Wirren seinen Platz vor der ehemaligen Kaserne in der Frankfurter Straße gefunden hat. Das Marburger Deserteure-Denkmal, auf der drittletzten Tafel der Ausstellung zu sehen, fast beim Eingang zum UB-Lesesaal, ist einer der ersten Marksteine dieser Entwicklung in Deutschland. Ich habe mich der Ausstellung, wie man nur unschwer erkennen kann, eher von ihrem Ende her genähert. Natürlich beschreibt die Präsentation nicht diesen Weg. Ich komme zum Rundgang. Beginne sie erstmal von vorne. Unser Leitgedanke Moralität des Bösen haben wir auf drei Tafeln die Grundlagen des nationalsozialistischen Denkens herausgehoben. Insbesondere den Zusammenhang von Antisemitismus, Moral, Recht und Rasse. Praktisch das gesamte politische Leben wurde in den Bahnen der NS-Ideologie kanalisiert. Auch hier war die Justiz ein wichtiges Rad im Unterdrückungsgetriebe NS-Deutschland. Zur Illustration möchte ich mal eine Stimme aus dem Ausland zitieren. Eine belgische Tageszeitung von 1937 schrieb: Der Terror in Deutschland hat noch nicht abgenommen. Länger als 4 Jahre schreibt man jetzt über die Tausende von Gefangenen, die das Hitler-System in Deutschland in Gefängnissen, Zuchthäusern und Konzentrationslagern eingeschlossen hat. Und langsam beginnt man sich daran zu gewöhnen, dass in der Mitte Europas ein Land liegt, das eigentlich ein großes Gefängnis ist. Es wird hier ein Bild gezeichnet, das den vorläufigen Höhepunkt der Verfolgung von Oppositionellen in Deutschland pointiert, aber durchaus realistisch deutete. Was war seit dem Antritt der Regierung Hitler-Papen passiert? Bereits wenige Tage nach der Reichstagswahl im Januar 1933 bekamen die dem linken politischen Spektrum zugerechneten Parteien und hier vor allem die KPD die neu formierte staatliche Macht zu spüren. Am 4. Februar, 5 Tage nach der Intronierung Hitlers, erließ von Hindenburg die Verordnung zum Schutz des deutschen Volkes. Mit ihr konnte vor allem politische unliebsame Sammlungen und Druckschriften verboten werden. Damit war ein Instrumentarium geschaffen, um die Außenwirkungen politischer Organisationen einzuschränken. Auch in Kassel, Frankfurt und anderen Städten Hessens wurden im großen Rahmen Beschlagnahmungen durchgeführt. Die Geschehnisse wenige Tage später um den Reichstagsbrand vom 27. Februar 1933 führten zu einer weiteren Verschärfung der Verfolgung des NS-Regimes durch das NS-Regime. Mit der Verordnung vom 28. Februar 1933 wurden wesentliche Grundrechte der Weimarer Reichsverfassung außer Kraft gesetzt. Unverletzlichkeit der Person, Briefgeheimnis, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und das Verbot der Zensur. Wen man im Visier staatlicher Repression nehmen wollte, bestimmte die Präambel der Verordnung. Dort hieß es: Aufgrund des Artikels 48 Absatz 2 der Reichsverfassung wird zur Abwehr kommunistischer staatsgefährdender Gewaltakte Folgendes verordnet. Und dann ging es los. Bereits am gleichen Tag begannen Verhaftungswellen unbekannten Ausmaßes. In den Monaten März und April 1933 wurden alleine in Preußen rund 25.000 Menschen in Schutzhaft, so hieß das neue Instrumentarium, genommen, da die Regelungen über die Verletzbarkeit der Person nicht mehr galten. Vielen Schutzhäftlingen wurde in den darauffolgenden Monaten der Prozess gemacht. Da der, lassen Sie mich sagen, Ansturm auf das zentrale politische Gericht, das Reichsgericht in Leipzig, schon nach wenigen Tagen eine nicht mehr zu bewältigende Größenordnung anzunehmen drohte, überantwortete das NS-Regime im März 1933 den größten Teil der politischen Strafsachen an Oberlandesgerichte. Für Hessen betraf dies das in Kassel, es war übrigens auch zuständig für den Oberlandesgerichtsbezirk in Frankfurt, und in Darmstadt, das allerdings nur bis 1937, dann wurde der dortige Senat geschlossen und Kassel war praktisch für das ganze Gebiet des heutigen Hessens zuständig und darüber hinaus. 1934 wurde die politische Strafjustiz grundlegend umstrukturiert. Zum einen kam es zur Errichtung des weithin wegen seiner vielen Todesurteilen bekannt gewordenen Volksgerichtshofs und andererseits wurden die Hoch- und Landesverratsnormen, die klassischen politischen Delikte, vehement verschärft. Fast 9 Jahre urteilte die politische Strafjustiz auf dieser Rechtsgrundlage, bis 1943 ein weiterer Normenkomplex hinzukam, Wehrkraftzersetzung. Die politische NS-Strafjustiz bildete, wie beim Rundgang durch die Ausstellung unschwer erkennen sein wird, mit 10 Tafeln einen Schwerpunkt. Zunächst präsentieren wir strukturelle Seiten der Verfolgung politischer Opposition und Andersdenkender während der NS-Zeit. Es betrifft sowohl den Volksgerichtshof als auch die politischen Senate der Oberlandesgerichte Darmstadt und Kassel. Wir wissen heute, dass über 16.500 Entscheidungen des Volksgerichtshofs ergangen sind. 284 betrafen Männer und Frauen aus Hessen. Das Gros der Arbeit bei der Verfolgung der politischen Opposition aber übernahmen die Oberlandesgerichte, zumindest im sogenannten Altreich, den Grenzen Deutschlands von 1937. Wir wissen von nicht weniger als 3.550 Angeklagten in über 1100 Verfahren. Beim Oberlandesgericht Kassel waren es fast 3000 und in Darmstadt 570. Zusammen mit dem Volksgerichtshof reden wir also von mehr als 3800 Angeklagten, politischen Verfolgten vor Gericht in Hessen. Und das alles wegen Vorbereitung zum Hochverrat, Feindbegünstigung oder, wie eben schon angedeutet, ab 43 wegen öffentlicher Wehrkraftzersetzung. Wie sieht es nun lokal aus? Aus dem heutigen Kreis Marburg-Biedenkopf betraf es 21 Angeklagte. 14 aus Marburg, 5 aus dem heutigen Stadt Allendorf und eine jeweils aus Biedenkopf, Hassenhausen, Retterhausen und Rauschenberg. Der Strafrahmen war gewaltig. Er reichte von 6 Wochen Gefängnis bis zu 6 Jahren Zuchthaus. Ein Angeklagter wurde zum Tode verurteilt. Heinrich Wilhelm Schäfer. Er war Marburger. Er wurde aufgrund seiner Vorstrafen von der Kriminalpolizeistelle in Kassel schon 34 als sogenannter Gewohnheitsverbrecher eingestuft und in Polizeihaft genommen. Am 9. April 34 wurde er in das Konzentrationslager Lichtenberg eingewiesen und im Weiteren blieb er dann bis Januar 1939, darunter Esterwegen, Sachsenhausen und Flossenbürg. Er wurde dann entlassen. Er wohnte in dem bis in die 70er Jahre bekannten sozialen Brennpunkt am Krekel. Am 30. September 1943 kam er erneut in Gewahrsam und saß im Landgerichtsgefängnis Marburg ein. Das Oberlandesgericht verurteilte ihn im April 1944 wegen fortgesetzter, schwerwiegender Äußerungen über einen ungünstigen Ausgang des Krieges und Wehrkraftzersetzung zum Tode. Übrigens, unter Beteiligung der gleichen Richter, der im Prozess gegen Werner Holländer, der Kammergerichtsrat Dr. Eduard Kessler, Heinrich Wilhelm Schäfer, wurde am 6. Juni 1944 im Strafgerichtsgefängnis Frankfurt-Preungesheim enthauptet. Ein glatter Justizmord. In Marburg erinnert daran ein Stolperstein, der im November 2006 am Krekel 3,5 verlegt worden ist. Auf den weiteren Tafeln der Ausstellung wird die Struktur und Spruchpraxis der Sondergerichte in Hessen beschrieben. Wie die NS-Strafvollzug aussah, dokumentieren 4 Tafeln im Anschluss an die zur Wehrmachtsjustiz. Neben der sich wandelnden Zuständigkeit der Sondergerichte, insbesondere mit Beginn des Zweiten Weltkriegs, war es nun ein besonderes Anliegen von uns, die hessische Geschichte herauszustellen. Im Fokus stehen nicht nur administrative Strukturen, wichtig für uns waren vor allem die Auswirkungen der NS-Justizpolitik auf die Opfer. Stellvertretend für die mehr als 6000 bei den hessischen Sondergerichten Darmstadt, Frankfurt und Kassel angeklagten Männer und Frauen zeichnen wir Einzelschicksale nach. Ich möchte einen Blick auf die Ausstellung hinaus auf die Region werfen. Für Marburg und Umgebung war das Sondergericht Kassel zuständig. Leider ist die Überlieferung hier sehr dürftig. Von den wahrscheinlich an die 2000 Justizopfer dieses Sondergerichts gibt es nur gegen etwa 400 nähere Angaben, darunter allerdings 32 aus dem hiesigen Landkreis. Vorwiegend Anklagen wegen Verstoß gegen das Heimtückegesetz, was 1934 erlassen worden war. Die Strafen lagen zwischen mindestens 3 Monaten und 1 Jahr Gefängnis, also nicht so richtig hoch. Im Krieg jedoch stiegen die Strafhöhen deutlich an. Andere Delikte wurden deutlich schärfer bestraft als Heimtückevergehen. So gab es in Marburg Fälle von sogenannten verbotenen Umgang mit Kriegsgefangenen. Eine Marburgerin wurde deswegen zu 2 Jahren und 6 Monaten Zuchthaus verurteilt. Ein bekanntes Opfer der NS-Justiz war die Alttestamentarierin, stellvertretende Schulleiter der E-Schule und erste Frau im Marburger Magistrat Hedwig Janow. Sie wurde 1935 nach den Nürnberger Rassegesetzen aus dem Schuldienst entlassen, während des Krieges in ihrem eigenen Haus denunziert und am 17. Juni 1942 vom Kasseler Sondergericht wegen, wie es hieß, illegalem Radiohören zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Am 31. August deportierte sie die Gestapo in das Konzentrationslager Theresienstadt, wo sie am 22. März 1944 ums Leben kam. Auch an sie gedenkt ein Stolperstein in der Wilhelmstraße 3. Wir wissen vom Kasseler Sondergericht, von vielen und mehreren Todesurteilen aus Marburg und aus der Umgebung. Michael Sarnicki zum Beispiel, er war Landarbeiter bei Adam Weimer in Kirchvers. Das Sondergericht verurteilte ihn im Dezember 1942 wegen Körperverletzung, das er angeblich gegen seinen Arbeitgeber gerichtet hatte, zum Tode. Er wurde, wie viele andere auch, und wie wir schon wissen, im Strafgefängnis Frankfurt-Prolgesheim hingerichtet. Ein weiteres Opfer der NS-Justiz war eine junge Insassin des Marburger Frauenheimes Elisabethenhof. Nennen wir sie Maria. Ihre Geschichte passt nicht nur zu dem gerade vorgestellten Verfolgungskomplex Sondergerichte, obwohl gegen sie wegen verbotenen Umgangs mit Kriegsgefangenen in diesem Jahr, nämlich 1942, auch schon einmal eine Gefängnisstrafe verhängt worden ist. Sondern darüber hinaus wurde sie ein Teil der sogenannten Zwangssterilisierungspolitik, die auch in Marburg betrieben worden war. Ein weiteres NS-Unrecht, was wir in der Ausstellung dokumentieren. Am 1. März 1937 stellte nämlich der Marburger Amtsarzt den Antrag beim Erbgesundheitsgericht, Maria zwangssterilisieren zu lassen. Das Amtsgericht in Marburg war hierfür zuständig. Im Mai 1937 beschloss das Gericht, dem Antrag stattzugeben, und Maria wurde am 28. Juli 1937 in der Universitätsfrauenklinik hier in Marburg zwangssterilisiert. Alle diese Beispiele, die ich bis jetzt genannt habe, finden nicht auf den Ausstellungstafeln Platz. Sie könnten aber genauso dort stehen und präsentieren Schicksale, wie wir sie auch gezeigt haben. Ich habe wichtige Stationen der Entgrenzung von rechten Politik in Deutschland in den Jahren 1933 bis 1935 angerissen. Über die Verfolgung politischer Gegner des NS-Regimes hinaus wiesen schon die ersten Tafeln der Ausstellung hin. Die Umsetzung politischer Ideen in Realpolitik spitzte sich bei der Verfolgung der Deutschen und später der europäischen Jüdinnen und Juden, der Roma und Sinti und weiterer Gruppen mit Fortschreiten des NS-Regimes immer mehr zu. So bereiteten unter anderem die sogenannten Nürnberger Rassegesetze die legitimatorischen Grundlagen für die Umsetzung des NS-Rassewahns. Wie wir wissen, andere diesen Weg auch zu gehen, kamen administrative Entscheidungen zustande, die letztendlich viele Millionen Leute in Gaskammern und Vernichtungslager im Osten zu Tode gebracht haben. Die Gerichtsverfahren ist nur ein Teil dieses Gesamtkomplexes von Verfolgung während der NS-Zeit. Ein Gerichtsverfahren ist im kollektiven Gedächtnis in dem Zusammenhang, in der Bundesrepublik allerdings, sehr präsent. Der erste Frankfurter Auschwitz-Prozess. Ihm haben wir im fünften Teil der Ausstellung breiten Raum gewidmet. Zu sehen ist hier auch ein in Marburg geborener Jurist, nämlich der Ermittlungsrichter im Auschwitz-Prozess, Heinz Düks. Darüber hinaus haben wir einige Schlaglichter auf Nachkriegsprozesse gegen NS-Richter geworfen. Abgerundet wird die Ausstellung mit zwei Thementafeln zu Biografien von im Justizdienst wieder eingestellten Richtern und Staatsanwälten in Hessen. Es ist somit ein Spezifikum der Ausstellung, dass sie sich nicht mit dem 8. Mai als beendet ansieht. Uns war es wichtig zu skizzieren, wie mit dem NS-Unrechtssystem und den NS-Unrechtsurteilen in der Bundesrepublik umgegangen wurde. Ich lade zum Schluss meines Beitrags alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich zum Besuch der Ausstellung ein. Nehmen Sie sich etwas Zeit mit oder kommen Sie mehrere Male, um alles in Etappen anzuschauen. Ihnen eine gute Zeit und ganz herzlich, Wolfgang Vorhang.